Das war das große Schweigen im Walde und es steht exemplarisch für die öffentliche Diskussion über Klimaschutz im Bundestagswahlkampf. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Und wir sprechen wie jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten. Ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter und spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski von der Taz. Hi Katharina.
Ihr hört die Folge vom 21. Februar 2025 und das sind heute unsere Themen. Klimaschutz kam im Bundestagswahlkampf fast gar nicht vor. Was die Parteien dennoch dazu zu sagen hatten oder auch nicht sagen wollten, besprechen wir gleich. Dann geht es um eine Studie der Deutschen Klimaallianz, die vorrechnet, wo man das Geld für die notwendigen Investitionen in Klimaschutz holen könnte. Und zum Schluss gucken wir auf die Alpen, wo Gletscher stärker schmelzen als überall sonst auf der Welt.
Ja, das Thema der Woche ist ohne Frage die Bundestagswahl am Sonntag. Allerdings muss man natürlich sagen, dass es vor allem um Migration und Abschiebungen ging und wie man der kriselnden Wirtschaft auf die Beine helfen kann. Und wie man mit den Vorstößen der Trump-Administration umgehen soll. Aber Klimaschutz?
Genau, Stille im Wald. Im Wahlkampf ging es nur ganz wenig um Klimaschutz. Und das ist doch irgendwie irre angesichts der Tatsache, dass wir ständig steigende Temperaturen messen und dass wir auf der ganzen Welt und auch hier in Deutschland schon die Folgen der Klimakrise zu spüren bekommen. Durch zunehmende Hitzesommer, Extremwetter, Starkregen. Und wo auch tausende Berichte aus der Wissenschaft ganz klar sagen, dass wir schleunigst die Finger von Kohle, Gas und Öl lassen müssen. In den ganzen Fernsehformaten in den letzten Wochen, in denen sich die KandidatInnen der Parteien präsentiert haben, kam die Klimakrise dennoch so gut wie gar nicht vor.
Ja, beim Quadrell zwischen Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel ging es zwar um Energiepreise, aber das war eher irreführend, denn Alice Weidel behauptete, dass Deutschland die höchsten Energiepreise weltweit hat und dass deshalb wieder Atomkraftwerke in Betrieb genommen werden sollen. Aber die Aussage zu den Energiepreisen war falsch. Wir liegen laut dem Vergleichsportal Verivox auf Platz 9. Aber in Italien und Irland sind Strompreise noch teurer. Und hinzu kommt, dass in Deutschland die Kaufkraft viel höher ist. Und wenn man das Verhältnis von Kaufkraft und Energiepreise ins Verhältnis setzt, dann landet Deutschland eben auf Platz 21. Und Weidels Behauptung entpuppt sich als Falschaussage. Aber für die ZuschauerInnen wird das natürlich gar nicht aufgelöst.
Fridays for Future ist am Freitag vor einer Woche schon in vielen Städten auf die Straße gegangen und hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Klimakrise zu wenig im Wahlkampf thematisiert wird. Und auch in den Wahlprogrammen sei Klimaschutz auf der Agenda nach unten gerutscht oder komme fast gar nicht mehr vor, sagen die Fridays. Ja, und sie haben auch recht damit. Ein Beispiel: Im Wahlprogramm der Union kommt das Wort genau zweimal vor. Okay, wir wollen jetzt dieses eine Wort nicht als Maßstab für künftige Klimapolitik nehmen. Die Union will das Klima marktwirtschaftlich schützen. Das soll heißen, sie will es vor allem über den CO2-Preis regeln, also die Emissionen aus fossilen Energien sinken lassen, also über den Emissionshandel. Diese Position vertritt auch die FDP. Aber viele WissenschaftlerInnen, zum Beispiel der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, aber auch Wirtschafts- und Umweltverbände sagen, dass es begleitende Maßnahmen braucht. Es besteht sonst die Gefahr, dass ein schnell steigender CO2-Preis Haushalte und auch die Industrie überfordern könnte. Private Haushalte könnten sich dann vielleicht nicht mehr leisten, Sprit fürs Auto zu kaufen oder Heizöl zu kaufen, wenn der Emissionshandel für Heizen und Verkehr eben ab 2027 in der EU eingeführt wird und die CO2-Preise dann schnell ansteigen sollten. Auch Unternehmen könnten durch die CO2-Preise belastet werden, wenn sie noch keine Alternativen für CO2-neutrale Produktion haben. Und zudem planen die Union und FDP auch viele Maßnahmen, die zu weniger Klimaschutz führen würden. Zum Beispiel die Abschaffung des Verbrennerverbots und des Heizungsgesetzes.
Ja, die SPD will laut ihrem Wahlprogramm Klimaschutz, den sich jeder leisten kann. Und will auch viel Geld für Klimaschutz ausgeben, zum Beispiel für Wärmenetze, die halt künftig mehrere Gebäude mit klimaneutral erzeugter Wärme heizen sollen, für Fernwärme oder für Mobilität. Und finanzieren soll das ein sogenannter Deutschlandfonds, den die SPD mit 100 Milliarden Euro ausstatten will. Das geht aber nur, wenn die SPD die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse reformiert.
Auch die Grünen wollen Klimaschutz sozial abfedern mit gestaffelten Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Häusern oder die Anschaffung von E-Autos. Also Menschen mit geringeren Einkommen sollen mehr Förderung erhalten. Auch die Grünen wollen so einen Deutschlandfonds, haben aber nicht gesagt, wie viel Geld sie da reinstecken wollen. Allerdings muss man sich natürlich bei der SPD und den Grünen fragen, warum sie all das noch nicht umgesetzt haben.
Ja, die Linke will schneller klimaneutral werden, schon bis 2040. Und auch sie planen mit einer sozialen Abfederung von steigenden CO2-Preisen für einkommensschwächere Haushalte. Und die Linke will 200 Milliarden Euro für die Transformation der Industrie bereitstellen. Wo das Geld dafür herkommen soll? Ja, sie will die Reichen stärker besteuern mit 53% und Superreiche sollen noch mehr zahlen.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht bekennt sich zwar zum Pariser Klimaabkommen, will aber den CO2-Preis und das Verbrennerverbot abschaffen und mit Russland über neue Gaslieferungen verhandeln. Also Maßnahmen auf den Weg bringen, die eher gegen den Klimaschutz sind.
Ja, wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die derzeitigen Klimaschutzinvestitionen in Deutschland reichen bei weitem nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen, also im Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Das ist noch nicht die Nachricht, das wussten wir ja schon. Und klar ist auch, dass Deutschland in den nächsten Jahren massiv viel Geld in Klimaschutz investieren muss. ExpertInnen vom Institut der Deutschen Wirtschaft und andere Ökonomen beziffern die Summe mit 300 Milliarden Euro notwendiger Investitionen in den nächsten 5 Jahren. Und vor allem geht es dabei um die Bereiche Verkehr, Gebäudesanierung, erneuerbare Energien und Dekarbonisierung der Industrie.
Und jetzt kommt die gute Nachricht. Diese Investitionen könnten relativ einfach über eine Vermögenssteuer für Superreiche finanziert werden. Auch das ist jetzt nicht ganz überraschend, denn es liegt ja nahe, das Geld, das wir alle brauchen, da zu holen, wo es vorhanden ist. Und außerdem wäre es auch im Sinne der Gerechtigkeit, dass diejenigen zahlen, die große Schäden verursachen. Und was diesen letzten Punkt anbelangt, hat die Klimaallianz Deutschland, ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen für den Klimaschutz, in dieser Woche Daten geliefert und ausgewertet, die noch mehr Genauigkeit in diesen nicht besonders gut erforschten Bereich des Vermögens und Lebensstils von Superreichen bringen. Und die Klimaallianz hat eben ausgerechnet, was diese Daten für das Klima bedeuten.
Ja, ein Ergebnis ist zum Beispiel das hier. Ein Milliardär in Deutschland verursacht in 5 Minuten so viel CO2 wie ein Durchschnittsbürger im gesamten Jahr. Und wie schafft er das? Das schafft er allein durch Investitionen und Verkehr, während man bei den Emissionen eines Durchschnittsbürgers über das ganze Jahr die Bereiche Mobilität, Ernährung und Wohnen berücksichtigen muss, um auf die gleiche Menge CO2 zu kommen.
Das ist schon heftig und krass finde ich auch diesen Vergleich. Die 30 reichsten Deutschen waren im vorletzten Jahr zusammen für den Ausstoß von rund 23 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent verantwortlich. Das ist so viel wie die Emissionen, die in ganz Deutschland durch die ganze Tierhaltung anfallen. Und das ist echt eine riesige Menge. Wir wissen ja, dass Tierhaltung sehr viele Emissionen verursacht. Und ja, unser Eins müht sich dann vielleicht ab, auf Fleisch und Tierprodukte zu verzichten, um diese Emissionen ein bisschen zu reduzieren. Und dann kommt einfach die gleiche Menge, eben 23 Millionen Tonnen, nochmal dazu, einfach nur durch den Lebensstil von 30 sehr reichen Personen.
Ja, das meiste geht eben auf Unternehmensbesitz zurück. Und dann hauen auch noch die Emissionen von Privatjets und großen Yachten rein. Es ist zwar nichts im Vergleich zum Unternehmensbesitz, der verursacht 190 Mal mehr als die Mobilität eines Durchschnittsbürgers. Und um mit einem typischen Familien-Pkw auf diese Menge an Emissionen zu kommen, müsste der Pkw 75 Mal um die Erde fahren.
Ja, also ich denke, vom Verursacherprinzip her ist die Lage eindeutig, wer für die CO2-Emissionen bezahlen müsste. Wie man die Vermögenssteuer dann genau erhebt, wie hoch sie sein sollte, ab wie viel Vermögen sie also greift und wie sie dann weiter gestaffelt wird, das ist natürlich die weitaus kompliziertere Frage. Die beantwortet die Klimaallianz in ihrer Studie auch nicht, ist aber auch klar, denn das ist ja eine politische Frage. Man kann sich ja überlegen, will man die oberen 1% besteuern oder die oberen 0,1% oder soll die Vermögenssteuer ab einem Vermögen von 1 Million oder 10 Millionen oder 100 Millionen Euro greifen? Wichtig ist halt, dass die Abgabe nichts mit Einkommen zu tun hat, sondern wirklich mit Besitz. Denn klassisches Einkommen haben Millionäre und Milliardäre ja häufig gar nicht so viel, beziehungsweise sie rechnen es halt klein. Aber der Großteil ihres Wohlstands kommt eben aus Erbe, Unternehmensbesitz und Immobilienbesitz. Und darauf müsste eben logischerweise auch die Abgabe erfolgen.
Ja, bis 1997 gab es eine solche Vermögenssteuer in Deutschland auch. Dann wurde sie abgeschafft. Aber eine Wiedereinführung ist bei den Parteien gar nicht so unpopulär. Zumindest als unkonkrete Forderung. Ja, dass dann halt die Vermögenssteuer letztlich niemand ernsthaft angeht, ist dann eben das nächste Problem. Also die Frage, wie ernst die SPD es damit meint, ist durchaus berechtigt. Auch die Grünen fordern eine solche Abgabe, aber konkret werden sie damit nicht. Und die Linke artikuliert diese Forderung im Wahlkampf relativ deutlich und will auch schon bei 1 Million Euro anfangen und dann progressiv staffeln.
Natürlich gibt es auch noch andere Instrumente, um die Vermögens- und Einkommensverteilung in Deutschland gerechter auszugleichen oder eben auch noch ungleicher zu gestalten. Da kursierten ja viele Berechnungen in den letzten Wochen, wie sich die Pläne der Parteien auf die jeweiligen Einkommensgruppen auswirken. Also kurz zusammengefasst kann man sagen, alle Parteien versprechen einen Einkommenszuwachs für fast alle Gehaltsgruppen. Aber der Unterschied ist, dass nur die Linken einen starken Zuwachs für untere Einkommensgruppen vorsehen und alle anderen Parteien sich mehr auf mittlere und obere Einkommensstufen konzentrieren. Zum Beispiel nach den Plänen der Grünen profitiert zwar prozentual am stärksten die Gruppe derer, die 20.000 bis 30.000 Euro brutto im Jahr verdienen, was ja wirklich nicht viel ist, also es geht da um Haushaltseinkommen. Ein solcher Haushalt würde also nach den Plänen der Grünen ein Plus von 3,9% bekommen, was knapp 850 Euro entspricht. Aber ebenfalls ein Plus von sogar knapp 870 Euro würde die Gruppe derer bekommen, die 80.000 bis 100.000 Euro im Jahr verdient. Das ist zwar dann natürlich prozentual weniger, aber trotzdem soll diese Gruppe, die ja wirklich sehr gut verdient, noch mehr Geld bekommen. Während die Gruppe derer, die fast nichts verdient, also bis zu 10.000 Euro Jahreseinkommen, nur ein Plus von 119 Euro hätte, was auch nur 0,9% sind. Erst ab 150.000 bis 200.000 Euro brutto Jahreseinkommen wollen die Grünen umverteilen. Also diese Haushalte sollen nach ihren Plänen etwas weniger Einkommen zur Verfügung haben als derzeit.
Ja, wir wollen das jetzt nicht für alle Parteien im Detail durchgehen, weil es ja auch wegführt vom Klima. Aber es gibt dazu im Internet zahlreiche Grafiken, falls ihr euch das nochmal angucken wollt. Das waren jetzt Daten vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, die von der Süddeutschen Zeitung grafisch aufbereitet wurden.
Zum Schluss wollen wir uns noch angucken, wie es den Gletschern geht. Weltweit gibt es 275.000 Gletscher, aber die verlieren immer schneller an Masse. Das zeigt eine Studie eines internationalen Forschungsteams mit Beteiligung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und 34 weiteren Institutionen. Für die Studie haben die ForscherInnen Satellitendaten mit Feldmessungen von den Gletschern kombiniert. Im Jahr 2000 haben Gletscher noch eine Fläche von mehr als 700.000 Quadratkilometern bedeckt. Das entsprach einer Fläche, die doppelt so groß ist wie Deutschland. Aber seither haben die Gletscher jedes Jahr 273 Milliarden Tonnen Eis verloren. Damit sind die Gletscher in den vergangenen 2 Jahrzehnten um 5% geschrumpft.
Ja, die Entwicklung ist regional allerdings sehr unterschiedlich. Kleinere Gletscherregionen verlieren schneller Eis als größere. Und am stärksten sind Gletscher in den Pyrenäen und in den Alpen geschrumpft, nämlich jeweils um 39%. Das liegt eben daran, dass sie vergleichsweise klein sind und eben nicht so hoch gelegen. Und die Folge davon, viele Gletscher in den Alpen werden die Klimakrise nicht überleben, selbst wenn wir ab sofort kein CO2 mehr ausstoßen würden. Auch Gletscher im Kaukasus, dem Westen Nordamerikas und in tropischen und subtropischen Regionen wie den Anden verlieren derzeit mehr als 1% ihrer Masse. In den Polarregionen schmelzen die Gletscher nicht ganz so schnell, weil es dort noch kühler ist. Da müssen die Gletscher sich eben erst aufwärmen, bevor sie schmelzen.
Falls ihr euch fragt, warum die Gletscher auch euch was angehen, in den Gletschern sind riesige Mengen an Süßwasser gespeichert. Wenn das Gletschereis schmilzt, gehen damit Stück für Stück wertvolle Süßwasserreserven verloren. Noch macht sich das zwar nicht bemerkbar in den Flüssen, die von den Gletschern gespeist werden, denn durch das Schmelzen der Gletscher gibt es ja mehr Schmelzwasser, das die Abflussmenge in den Flüssen noch steigen lässt. Aber sobald dieser Abfluss seinen Höhepunkt erreicht hat, werden die Wasserpegel langfristig sinken. Das erwarten die ForscherInnen.
Ja, der Eisforscher Tobias Bolch von der Technischen Universität Graz sagt, dass die Gletscher in den Alpen den Höchststand des Abflusses schon überschritten haben. Er sagt, unsere Gletscher liefern den Flüssen also immer weniger Wasser. Und das wird in längeren Trockenperioden ein Problem, weil die Gletscher in diesen trockenen Zeiten als konstante Wasserquelle wichtig waren. Ja, und dieser stabilisierende Effekt geht eben mit dem Verlust der Gletscher verloren.
Der Eisverlust der Gletscher seit dem Jahr 2000 hat zu einem Anstieg des Meeresspiegels um 18 mm geführt. Und damit ist das Abschmelzen der Gletscher nach der Erwärmung der Ozeane der zweitstärkste Treiber für den Meeresspiegelanstieg. Und auch wenn es für die Alpengletscher zu spät ist, jedes Zehntel Grad Erwärmung, das verhindert wird, rettet andere Gletscher, sagen die ForscherInnen. Deshalb sei es wichtig, die Klimakrise ernst zu nehmen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, lasst uns gern eine Bewertung da und abonniert uns auch. Ihr könnt auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Petra Kleine, Uwe Müller-Zern und Manfred Lauf, die in dieser Woche für das Klima-Update gespendet haben. Dankeschön.
Vielen Dank auch von mir und tschüss.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.